Auch in diesem Jahr gibt es die Reportage vom Ludwig-Erhard-Gipfel, der unter einem ganz besonderen Stern steht, weil, naja, das ist das erste Spitzentreffen der Politik nach der Bundestagswahl, nach der Vereidigung der Ministerinnen und Minister und natürlich von Bundeskanzler Merz. Und zum Teil sind ja auch direkt aus Berlin Ministerinnen und Minister hier angereist.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist voller denn je. 3 Tage Programm, 150 plus x Speakerinnen und Speaker. Und wir vom Markt und Mittelstand natürlich mittendrin, denn ausgerichtet wird der Ludwig-Erhard-Gipfel ja bekanntlich von der Weimar Media Group, zu der auch wir gehören. Also viele Bühnenslots natürlich, viele Themen, die den Mittelstand direkt betreffen. Und so manches davon findet sich auch in der gedruckten Ausgabe wieder, aber auch auf unserer Website, also auch dort gern vorbeischauen. Auch am Freitag noch, die Veranstaltung geht ja von Mittwoch bis Freitag, dort finden sich viele Videos, Panel-Mitschnitte, genauso wie auch auf unserem YouTube-Kanal. Das vorneweg, einen kleinen Eindruck von dieser Veranstaltung geben wir jetzt aber auch schon heute. Ein emotionaler Höhepunkt des Ludwig-Erhard-Gipfels ist in jedem Jahr die Vergabe des Freiheitspreises der Medien. 2025 ging diese wichtige Auszeichnung an Joachim Gauck, den ehemaligen Bundespräsidenten. Es gab minutenlang Standing Ovations und er hat ihn natürlich dankend entgegengenommen, den Preis. Wer in diesem Jahr leider nicht da sein kann, obwohl er das ja eigentlich in jedem Jahr ist, ist der neue Kanzler, Friedrich Merz. Der hatte sein Kommen zugesagt ursprünglich, aber dann verschob sich ja das ganze Prozedere in Berlin genau auf die Tage der Veranstaltung. Das war, ein bisschen Pech, kann man schlichtweg sagen. Und natürlich stand da auch direkt sein Antrittsbesuch in Frankreich an, in Polen. Und dadurch konnte er leider nicht vor Ort sein. Das galt auch für Lars Klingbeil, üblicherweise ja auch jedes Jahr da, und hatte auch sein Kommen zugesagt. Aber natürlich kann man auch verstehen, gibt es da in den ersten Tagen im neuen Amt reichlich zu tun. Aber da hatten wir großes Glück. Die dritte im Bunde, die sehr regelmäßig auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel ist, ist Katharina Reiche, ehemalige CEO von Westenergie und jetzt neue Bundeswirtschaftsministerin. Und die ist am Freitagmorgen vor Ort, also ungefähr zur gleichen Zeit, wie dieser Podcast erscheint. Deswegen konnten wir natürlich noch nicht mit ihr sprechen. Aber mit vielen anderen Gästen. Und einige davon kann ich in diesem Podcast, zu Wort kommen lassen, hören lassen Sie und euch. Und dabei jetzt viel Spaß. Co-Veranstalter des ersten Tages, also dem Mittwoch, ist die VBW, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die unter anderem das Programm auch, bereichert hat und auch sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten damit angelockt hat, dass sie mehrere Studien in Auftrag gegeben hat. Darüber habe ich mit Bertram Brosshardt gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des VBW, und er hat sich natürlich auch zu diesen Studien geäußert und was das für Deutschland bedeutet.
Wie ist Ihre Rolle hier auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, Ihre Mission, wenn man es so nennen will?
Wir haben zwei Missionen. Einmal haben wir durchaus ein Interesse daran, dass dieser TGNC-Gipfel das Spitzentreffen in Deutschland für Wirtschaft insgesamt wird und den Austausch mit der Politik. Da bin ich richtig gut gelaunt heute. Zweitens ist natürlich die Perspektive, dass man hier mal gerade in dieser Zeit, dass ein Orientierungsrahmen gebildet wird, das durch die Unternehmer, durch die Wissenschaft, durch die Politik, das hat heute an diesem Tag richtig gut geklappt.
Die Orientierung, die Sie ansprechen, hat auch ganz viel mit den Studien zu tun, die ja heute den Tag über weite Strecken auch gut inspiriert haben, will ich sagen. Die eine war mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft, mit Herrn Hüter, der ja auch hier war. Können Sie kurz zusammenfassen, welche große Botschaft da hauptsächlich rumgekommen ist?
Also wir haben ja ein klares Ranking auch bekommen der Risiken, die derzeit die deutschen Unternehmen insgesamt sehen. Das Erstaunliche war, dass das nicht die großen internationalen Risiken gewesen sind, sondern dasjenige, was unseren Standort seit Jahren belastet. Das heißt, unsere Kostenbelastungen etwa bei den Arbeitskosten, etwa bei den Energiepreisen, etwa über die Steuern. Das Zweite, mehr als Erstaunliche, ist, dass das Thema Bürokratie, veralteter Staat, durch die Unternehmen so hoch im Risikoranking betrachtet worden ist und neu und was sehr schnell auch wächst, wo Unternehmen auch sehr viel selbst tun können und müssen, ist wirklich die Security im Netz. Das ist im Vergleich zu den Vorgängerstudien extrem gestiegen.
Spannend, weil ja die mediale Berichterstattung manchmal etwas andere ist. Also das ist durchaus nicht zu vernachlässigen. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Politik gewisse Botschaften auch der Unternehmerinnen und Unternehmer verstanden hat, was die Botschaften angekommen sind?
Das bildet sich ja tatsächlich auch im Koalitionsvertrag entsprechend ab, wo gerade jetzt mal bei den Energiekosten, das war eine unserer Hauptkampflinien, tatsächlich klare Beschlüsse da sind. Jetzt müssen sie halt nur noch umgesetzt werden. Wir haben auch sehr viel Flexibilität bekommen, was das Thema Arbeitszeit, Arbeitsorganisation betrifft. Auch das eine für unsere Wettbewerbsfähigkeit eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Auch da ist dann die Frage, wie es entsprechend umgesetzt wird. Also und bei dem Thema Bürokratie, das ist ja seit 20 Jahren diskutiert. Jede Kommission war es hinterher dann noch schlimmer. Da ist auch der Ansatz, mit einem anderen politischen Verantwortlichen mit Wirtschaftserfahrung zu arbeiten, vielleicht ein Weg, um diesen ganz auszumisten und tatsächlich vorankommt. Das heißt, die Ankündigungen, die Beschlüsse, die sind da schon sehr gut. Da wurde auch gut zugehört. Wie gesagt, jetzt kommt es an, zackig das Ganze umzusetzen, um die positive Grundstimmung, die sich ergeben hat, tatsächlich etwas weiter zu treiben.
Alles rund um Krypto gab es nicht zuletzt auch bei der, Nebenveranstaltung, die zum ersten Mal stattfand in diesem Jahr, die Business Punk von unserem Schwestermagazin, dem gleichnamigen. Und dort, aber auch auf der großen Bühne beim Ludwig-Erd-Gipfel, fand das Thema Krypto statt, unter anderem mit Bitpanda, mit dessen CEO Lukas Enzensdorfer konnte ich auch sprechen.
Vielleicht die erste Frage für die, die es noch nicht wissen. Was macht Bitpanda, wo du der Chef ja bist?
Natürlich. Also was ist Bitpanda? Wir sind eine Retail-Investment-Plattform, also eine Plattform für Privatkunden, wo sie sehr einfach Bitcoin und mehr 600 andere Kryptowährungen kaufen und verkaufen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite starten wir Banken, Fintechs und Neobanken mit Technologie aus, damit sie genau auch das, ihren Kunden Kryptowährungen sehr einfach anbieten zu können und zugänglich zu machen. Und so sind wir in Partnerschaft mit mehr als 10 unterschiedlichen europäischen Banken.
Okay, warum machen die das mit euch? Also was zeichnet euch aus?
Also wenn man sich anschaut, Krypto und Bitcoin gibt es ja seit 2010, also mittlerweile seit mehr als 15 Jahren, was doch eine sehr lange Zeit ist, aber der technologische Fortschritt war immens in der Zeit. Warum? Weil es eine sehr einfache Möglichkeit gibt, Privatkunden in etwas zu investieren. Man kann ab einem Euro 24/7, das heißt an einem Sonntagnachmittag oder sogar zu Weihnachten, Bitcoin kaufen und handeln, was eben gerade in einer europäischen Gesellschaft, wo Investieren nicht so weit verbreitet ist, Finanzbildung auch natürlich noch ein Thema ist, einen großen Impuls gibt und gegeben hat. Und daher ist Kryptowährungen allgemein sehr interessant und wir als das größte europäische Unternehmen und auch das regulierteste in dem Zusammenhang bieten Kunden natürlich einen sehr einfachen, aber auch sicheren Weg, dies zu tun.
Okay, also das kann das vielleicht mal konkretisieren. Also wie kann sich das für Anleger vorstellen, was ihr ihnen bietet, was andere vielleicht nicht können? Wo ist euer USP auch?
Natürlich. Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Zum einen, was wir als Bitpanda machen, ist seit mehr als 10 Jahren Technologie auf modernstem Niveau in Europa und aus Europa hinaus zu bauen, um den Kunden genau das zu geben, einen extrem einfachen Weg und sicheren Weg. Wir sind reguliert von der BaFin in Deutschland zum Beispiel, aber auch von 13 anderen Regulatoren, zu investieren. Das heißt, das Wichtigste ist einfach Sicherheit, Vertrauen. Und das andere ist, wir haben einfach das beste Produkt, wenn es um das Thema Kryptowährungen geht, in Europa, im Vergleich zu den amerikanischen als auch den asiatischen Plattformen. Und das ist halt einfach ein Grund, warum man dann gerne zu Bitpanda geht.
Und hier auf dem Ludwig-Erd-Gipfel findest du viele Ansprechpartner? Ich sage so, Börse Stuttgart ist ja hier viele Bankhäuser, oder?
Genau, also was wir einfach sehen ist, dass früher waren Kryptowährungsunternehmen sehr getrennt von der traditionellen Finanzindustrie, von Banken. Ganz einfach, weil regulatorische Klarheit, die Gesetze nicht da waren, um zu sagen, okay, wie geht man mit diesem Kryptozeug um? Das ist jetzt mittlerweile anders. Wir haben in Europa klare Regulierung und Regeln für Kryptowährungen und das ermöglicht Banken natürlich jetzt in dieses Thema zu gehen. Und zum Beispiel N26, eine Neobank, deren Kryptoangebot, das ist Bitpanda, aber auch die Landesbank Baden-Württemberg und ihre digitale Asset- und Krypto-Plattform, das ist auch die Technologie, die wir zur Verfügung stellen.
Ich glaube, ihr seid wirklich ein typisches, vom Kern her, Dachunternehmen in den drei Ländern, den deutschsprachigen, aber inzwischen europäisch auch fett unterwegs, oder?
Genau, also wir gegründet in Wien und wir haben dort auch noch immer unser Hauptquartier. Nichtsdestotrotz, Deutschland, Österreich, Schweiz sind für uns nicht nur die drei größten Märkte, sondern auch, wo der Großteil unserer Mitarbeiter sitzt, in unserem Büro in Berlin zum Beispiel. Aber ganz Europa ist für uns relevant. Wir sind in Märkten in Italien, Frankreich, Spanien, in Osteuropa sehr aktiv, auch in UK. Das heißt, wir sind im Grunde komplett europäisch und uns ist sehr, sehr wichtig, lokal zu sein, in Frankreich, aber auch eben hier in Deutschland.
Künstliche Intelligenz spielt praktisch auf jedem Panel eine wichtige Rolle, auch wenn das Thema manchmal anders heißt. Alles hängt ja oft mit der neuen Technologie zusammen. Jemand, die sich damit extrem gut auskennt, und zwar sowohl auf der wissenschaftlichen Seite, sie ist Professorin, aber eben auch unternehmerisch, denn sie hat Audiring gegründet, das, naja, ein kleiner Pionier ist, vielleicht auch ein größerer rund um KI, auch hier in Deutschland. Mit der konnte ich sprechen und was sie zu sagen hat, finde ich wirklich spannend.
Ja, wo steht dieser KI-Standort Deutschland im Moment aus deiner Sicht?
Aus der theoretischen Sicht in der Grundlagenforschung sind wir nach wie vor die Speerspitze, sind wir wirklich ganz hervorragend. In der praktischen Umsetzung, und da hat sich leider von letztem Jahr auf dieses Jahr nicht so viel getan, wie man gerne gehabt hätte, da fehlt es doch noch ein bisschen an der tatsächlichen Machbarkeit, insbesondere auch an der Deregulierung und an den Möglichkeiten, die uns hier sozusagen gegeben werden.
Stichwort AI Act natürlich. Es wird, glaube ich, gerade wieder ein bisschen geschraubt. In mehreren Bereichen sieht die EU ja, dass das übertrieben hat. Aber wo wäre dein konkreter Wunsch? Was ist da wirklich, was hindert da konkret?
Also es gibt einige sehr konkrete Beispiele bei dem AI Act. Beispielsweise ist ja das hehre Ziel tatsächlich, eine faire KI zu haben, eine transparente und auch eine erklärbare KI zu haben. Und in vielen Punkten ist aber gerade der AI Act mit dieser Intention in der praktischen Umsetzung wirklich sehr, sehr weit weg davon. Das heißt, bizarrerweise, ja, möchte man oder hat man hier eine Regulierung geschaffen, die Methoden, die eine Milderung oder Verbesserung in der Verzerrungsmethodik schaffen, eigentlich wieder entfernt. Und derlei gibt es sehr, sehr viele kleine Mechanismen oder auch manchmal größere Ansätze, die einfach der Dynamik der Technologie in der Anwendbarkeit nicht Rechnung tragen.
Das ist schade, wird aber hoffentlich ja geregelt. Es gibt jetzt vielleicht auch eine etwas andere deutsche Umsetzung vom AI Act. Ein anderes Thema, was mich sehr hoffnungsvoll stimmt persönlich, ist jetzt auch Ende Juni die Automatica, die Robotikmesse unter Automation. Also etwas, was diesen Standort, auch die Industrie natürlich, den Fachkräftemangel aufheben könnte, lindern könnte zumindest. Ja, das hat auch viel mit KI zu tun. Diese Roboter werden immer schlauer, oder?
Absolut. Also das ist ein ganz tolles Event. Und wirklich, da lohnt es sich hinzugehen und sich die neuesten Trends anzuschauen. Insbesondere auch im Bereich Social Robots oder im Bereich der Cobots, die auch komplett automatisierte Fertigungsstrecken ermöglichen, hat man hier natürlich Potenziale, die gerade im Industriestandort Deutschland sehr, sehr wichtig sind. Und die müssen wir noch stärker nutzen. Und die können wir auch noch stärker nutzen. Hinsichtlich KI denken wir sehr, und das völlig zu Recht, dass wir Anwendungsweltmeister werden können. Das ist eine sehr gute Sache. Wir sollten aber natürlich auch nochmal versuchen, in den Grundlagen mehr in die Translation zu gehen. Aber nochmal zurück zu Robotik. Hier haben wir ein sehr, sehr großes Potenzial. Wir haben hier wirklich die Speerspitze auch in der Robotik, in der Entwicklung. Und wir sollten direkt da möglichst auch für kleine und mittelständische Betriebe in die Umsetzung gehen und Potenziale beleuchten, was man machen kann.
Und wir sind ja jetzt auch nicht mehr in der Situation, dass wir wie früher auf den Automatikern, also immer ein bisschen gesagt haben, Roboter nehmen anderen die Arbeit weg. Wir haben einen Fachkräftemangel. Es gibt mindestens 10.000 Schweißer zu wenig. Das kostet Produktivität ohne Ende. Diese neuen KI-unterstützten Roboter können das. Und ich glaube, ein zweiter Vorteil ist, wenn ich es richtig gelernt habe, gerade Cobots hast du erwähnt, die sind auch viel leichter zu programmieren. Das heißt auch, glaube ich, kleine und mittlere Unternehmen können mit denen jetzt schon was anfangen. Ne?
Genau, das heißt, wir haben eine deutlich flexiblere Möglichkeit im Einsatz. Und das ist wiederum ganz wichtig für die Umsetzung. Das heißt, auch hier sind wir im preislich interessanten Segment. Es sind nicht mehr Hunderttausende, die man für eine Anlage ausgeben muss, sondern man ist im fünfstelligen Bereich auch schon ganz gut mit dabei und hat somit auch die Möglichkeit, Schritt für Schritt zu automatisieren, also inkrementelle Entwicklungen zu machen und nicht komplett disruptiv die ganze Thematik anzugehen, was natürlich gerade in kleinen und mittelständischen Betrieben ein enormer Vorteil ist, weil es mehr Kostensicherheit und mehr Umsetzungssicherheit schafft.
Das Thema Energie kam auf mehreren Panels zur Sprache, die ich auch moderieren durfte zum Teil. Und hier ist klar, es muss sich in Deutschland einiges tun. Mit Katharina Reiche haben wir ja eine Wirtschaftsministerin, die ja aus dem Energiesektor kommt, CEO von Westenergie war. Und mit dem CFO von Westenergie habe ich auch auf der Bühne gesessen und danach noch extra Interviews geführt. Die Rede ist Achim Schröder.
Fragen wir mal so, haben wir diesen Strombedarf, steigt der wirklich so stark oder wird er auch so stark steigen, wie ja einige prognostiziert haben? Der E.ON-Chef zum Beispiel, wer es dir gehört hat zu E.ON, sagte neulich, ja, vielleicht hat es die alte Bundesregierung, die Ampel, ein bisschen übertrieben mit der Erwartung.
Also ganz wichtige Frage, weil daran hängt ja die Frage, wie viel Netzausbau brauchen wir wirklich und wie viel Kosten werden dadurch getrieben? Es gibt da Abschätzungen, die sind so 30% auseinander. Klar ist aber, dass wir mehr Strombedarf haben werden. Wir haben ja Wärmepumpen, wir haben Elektromobilität, wir haben Rechenzentren, wir haben die ganzen Themen um KI, die alle viel, viel Strom brauchen. Und darum wird es einen Netzausbau geben. Die Regierung will jetzt, glaube ich, auch bis Mitte des Jahres nochmal ein Monitoring machen in der Frage, wie viel brauchen wir wirklich? Und die Frage muss beantwortet werden, denn insbesondere die Übertragungs- und auch die Verteilnetze müssen ja danach ausgebaut werden, wie viel wir wirklich tatsächlich brauchen. Das ist einer der wesentlichen Kostentreiber.
Läuft die Energiewende hier in Deutschland eigentlich synchron? Also haben wir eine Energiewende der zwei Geschwindigkeiten? Auf der einen Seite der Netzausbau, auf der anderen Seite der Aufbau von Photovoltaik- und Windkapazitäten?
Also Antwort ist, glaube ich, ja, in zwei Geschwindigkeiten. Wir fordern ja seit einiger Zeit ein Netzturbo. Also einen schnelleren Ausbau der Übertragungs-, aber insbesondere auch der Verteilnetze, denn da sind ja die wesentlichen Anteile von Photovoltaik- und Windanlagen angeschlossen. Wir müssen vom Netz ausdenken, weil es hilft uns ja wenig, wenn wir immer mehr Wind ausbauen, der aber nicht abtransportiert werden kann. Dann hilft da weder der Umwelt noch der Volkswirtschaft. Und darum ist die Grundidee, erstmal ein Netzturbo anwerfen, die Netzengpässe beseitigen, damit übrigens auch die Redispatch-Kosten, die ja im guten mittleren Milliardenbereich mittlerweile in Deutschland sind, reduzieren. Und danach erst gucken, wo wir weiter Wind und gezielt auch Photovoltaik ausbauen können.
Kleine Nachfrage, Redispatch-Kosten, was ist das?
Das sind die Kosten, wo wir für Windanlagen, insbesondere für Photovoltaik, zahlen müssen, auch wenn die gar nicht einspeisen können, weil wir Netzengpässe haben. Und die kosten natürlich viel Geld, die wir alle mit bezahlen müssen über Verbraucherinnen und Verbraucher, bringen aber eigentlich wenig.
Sehr ärgerlich. Das Stichwort Geld nehme ich auf, weil dieser Ausbau kostet natürlich. Wie steht es um die Finanzierung? Ist ja Ihr Fachgebiet sozusagen.
Das ist mein Fachgebiet und natürlich brauchen Sie eine vernünftige Renditeanforderung und Renditeforderung, damit Sie auch ein Unternehmen wie Westenergie, was ja über den E.ON-Konzern auch am Markt ist, die Eigenkapitalverzinsung in Deutschland ist deutlich zu niedrig. Sie liegt nachhaltig aber bei diesen 5,07%, im europäischen Mittel 7% plus X. Also wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen, insbesondere aber einen auskömmlichen Eigenkapitalzinssatz.
Kann man denn bei diesem Ausbau vielleicht auch irgendwo effektiver werden? Ich will nicht sagen sparen, ohne dass es natürlich an die Sicherheit geht, aber gibt es so Hebel, an denen man da drehen kann, wenn alle mitspielen würden?
Also es gibt natürlich Hebel. Einmal ist die Frage, wie viel müssen wir ausbauen? Das haben wir in der ersten Frage ja schon mal diskutiert. Wir sind immer bei der Frage Verkabelung oder Freiflächen und Leitungen, die natürlich einen hohen Kastenfaktor haben. Also Verkabelung ist zwar schön, schicker, ist auch nicht so wartungsintensiv, aber ist natürlich von der Grundtendenz her deutlich teurer, Faktor 5 bis 7. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, wie Netz brauchen wir denn wirklich zum Ausbau? Und wir müssen eben, und das haben wir gerade ja auch schon mal andiskutiert, geschickt kombinieren, wo brauchen wir das Netz, wo haben wir weiteren Wind- und Photovoltaikausbau und wo kriegen wir die maximale Effizienz, kombiniert übrigens mit dem Thema Versorgungssicherheit. Es gibt ja dieses schöne energiepolitische Dreieck, also müssen sowohl Klimaschutz, stark im Vordergrund in den letzten Jahren, als auch Bezahlbarkeit, als auch Versorgungssicherheit in Summe betrachten. Und das ist, glaube ich, auch das, was die neue Bundesregierung unter Führung auch im Wirtschaftsministerium mit Katharina Reiche machen wird.
CEO von Westenergie gewesen bis vor kurzem, bis sie jetzt zur Bundeswirtschaftsministerin wurde, kennt sich also gut aus. Naja, und natürlich auch mit dieser Thema Überzeugungsarbeit. Das Thema Kabel, fünfmal mindestens so teuer unter der Erde, sieht man dafür nicht. Der Strommasten stört ja einige, die trotzdem günstigen Strom haben wollen aus Erneuerbaren. Man muss ja auch die Menschen überzeugen, ne?
Völlig richtig. Darum ist auch dieses energiepolitische Dreieck, was ich vorhin geschildert habe, eigentlich durch eine vierte Komponente zu ergänzen, nämlich durch die Akzeptanz von Bürgerinnen und Bürgern. Ohne die wird es schwierig, aber es ist bei uns ja ein Gesamtoptimum her. Also wenn wir jetzt immer nur eins betrachten, dann laufen wir in die Disbalancen, die wir momentan beobachten. Wir brauchen eine Akzeptanz der Energiewende, die hängt aber auch mit dem Preis natürlich irgendwie zusammen. Die hängt natürlich auch damit zusammen, wie sehen die Landschaften aus, wo sind die Windanlagen, wo sind die entsprechenden Freileitungen oder eben nicht. Aber eine Akzeptanz bedeutet eben, dass ein Gesamtkonzept her muss. Ich habe ja mal letztes Jahr gesagt, Ambition trifft Realität und das müssen wir wieder übereinbekommen. Und wenn dann die Energiewende 2.0 endlich, die mal weiterentwickelt wird zu einem Gesamtkonzept, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, was dann auch Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Akzeptanz schafft.
Das war ein kleiner Eindruck von den 150 Speakerinnen und Speakern. Dazu kommen natürlich noch viele hundert weitere Gäste, die man eigentlich alle interviewen sollte. Hier auf dem Ludwig-Erd-Gipfel wirklich eine fantastische, handverlesene Veranstaltung. Also, das lohnt sich. Ich hoffe, Sie gucken bei YouTube auch mal rein in die Panel. Dort erscheint auch übers Wochenende noch weiterhin sehr viel, zig Artikel, die wir dazu publizieren. Die exklusiven Nachrichten und auch wahrscheinlich überall im Fernsehen bei ZDF und Co. sind ja alle hier. NTV vorneweg natürlich als großer Medienpartner, meine alten Kolleginnen und Kollegen von früher, da habe ich mich immer sehr gefreut, die wiederzusehen. Dort finden Sie alles rund um den Ludwig-Erhard-Gipfel. Für heute, für den Moment sage ich danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.